Freunde, ihr glaubt es nicht, ne? Aber Bags My Love and Hate wird jetzt wieder eine regelmäßige Veranstaltung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in meinen Kalender untergebracht kriege, aber es gibt eine Sache, die ich noch weniger erwartet hätte. Bags, wir sind nicht mehr zu zweit.
Ja, das lustige Dreieck oder was irgendwie, wie sollen wir das jetzt benennen? Aber ist ja nichts Neues und es ist toll, dass vielleicht dachte der ein oder andere Die Hard-Hörer, der uns jetzt wieder gehört hat vor ein paar Wochen, er sagte, oh, jetzt ist Nico und Bass alleine. Oh, ist der beste Part dieses Podcasts, aber...
Hab die Frau verschreckt.
Der Pustekuchen. Ehrlicherweise, du bist ultra wichtig für das Ganze hier, sonst klingt das nämlich wirklich wieder wie zwei alte Männer, die sich die gegenseitig erzählen, was Hip-Hop ist und was nicht. Deshalb, Emma, ist es wunderbar, dass auch du wieder Lust hast, dieser Reise beizuwohnen und mit dabei zu sein und das auch in deinen Terminkalender unterbringst. Denn wir beide haben ja auch im Prinzip seit den letzten Aufnahmen kaum miteinander gesprochen. Und da ist eine Sache natürlich mir aber sofort aufgefallen. Du hast ja einen Podcast mit der lieben Kada zusammen gemacht und das Podcast-Game, das läuft. Ne? Mehr Live-Podcast-Auftritte als Love and Hate in der Zeit gehabt, auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen, was war ein bisschen los bei dir so in den letzten Monaten?
Das stimmt. Also in erster Linie haben wir vor allem diesen Podcast so auf die Beine gestellt. Und das war ja auch, also ich habe das vorhin schon Bass erzählt. Ich glaube, bei uns der Podcast kam auch einfach aus dieser Intention heraus, so, ja, irgendwie treffen wir uns so selten. Und wenn wir uns treffen, sprechen wir halt auch immer über Hip-Hop. Und es wurde dann einfach dieses, irgendwie aus dem Kaffeeklatsch doch einfach noch ein bisschen was Produktives machen, den wir immer führen. Und dann haben wir uns gedacht, so, ja, ey, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen. Auf die Idee ist ja noch niemand gekommen. Aber man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir den Plan hatten, haben super viele, vor allem so Female-Podcasts, einfach aufgehört. Also die Homegirls haben ja aufgehört. Generell alle Hip-Hop-Podcasts außer Backspin, also die Backspin-Sachen liefen irgendwie nicht mehr. Und selbst da war gerade die Pause. Wir haben
auch Pause gemacht, genau.
Richtig, da war auch gerade die Pause. Und deswegen waren wir so, ja, ey, ich glaube, jetzt gerade ist tatsächlich eine gute Zeit. Ja, und dann kam das tatsächlich sehr, sehr überraschend. Wir haben bei der Tape-Fabrik, noch bevor unsere allererste Folge online ging, haben wir uns beworben mit unserer Podcast-Idee einfach nur und waren so, ey, ich weiß, wir haben noch nichts vorzuzeigen, aber das ist unsere Idee. Vielleicht vertraut ihr uns ja und ladet uns ein. Und wie die Tape-Fabrik so ist, gibt die einem ja immer einen richtig großen Vertrauensvorschuss und sagt so, ja, ihr werdet das schon machen, kommt einfach rum. Und genau, und da hatten wir dann quasi nach gerade mal 5 Folgen davor unsere 6. Folge direkt auf der Tape-Fabrik. Und dann auch noch eine Anfrage vom Splash für die Folge danach. Und ja, das waren jetzt 2 sehr wilde Monate, die letzten beiden.
Ja, aber freut mich, schön zu sehen. Und Bass, du siehst, nächste Generation ist auch am Start. Und Emma und Kada werden dafür sorgen, dass das bei dir noch lange so laufen wird. Du hast ja auch das Splash erlebt, Emma, ne? Hast ja auch die MC René-Diskussion miterlebt. Bass, wir haben letzten Folge ja ein bisschen länger drüber diskutiert. Fangen wir mal so an. Erstmal von dir nochmal Feedback. Was ist so in der Nachdiskussion bei dir angekommen, übergeblieben? Und dann, Emma, musst du mal nochmal deine, rühren wir doch mal ein bisschen drum, ob du noch einen Hot Take hast, den du noch hinzufügen möchtest.
Boah, ich muss sagen, also ich war sehr, sehr zwiegespalten mit dieser ganzen Diskussion, weil, also ich verstehe sehr viele Punkte und wo das herkommt, vor allem, weil ich selber, glaube ich, bis vor so 1-2 Jahren noch ein sehr ähnliches Statement gedroppt hätte. Also ich weiß noch, dass ich schon 2019, als ich das erste Mal auf dem Splash war, da mir schon dachte, was zum Teufel passiert hier? Die ganzen Kids haben gar keine Ahnung von irgendwas. Es sind vielleicht 3 gute Acts hier bei dem Line-Up. Und da war ich schon auch sehr wütend. Und ich habe solche Momente auch jedes Jahr wieder auf dem Splash. Ich weiß noch, letztes Jahr hat Joos gespielt. Das ist einfach nur ein Techno-DJ da hier, der mit Chiago dieses eine Feature hatte. Da saß ich auch da und war so, warum höre ich mir gerade nachmittags auf der Mainstage einfach komplett Tech, also wirklich Techno einfach an? Das hat gar keinen Sinn ergeben für mich. Da war ich auch so, okay, was soll das jetzt? Aber ich fand vor allem dieses Pauschalisierende, was dann im Statement war, ein bisschen, bisschen Quatsch, weil ich finde gerade dieses Jahr mit einer Doji, die du da als Headlinerin hast, kannst du halt nicht sagen, dass da kein Hip-Hop da war. Also das ist halt einfach, das ist halt einfach Quatsch, weil Doji ist full on Hip-Hop. Tja. So. Ja, Base, deswegen.
Base, was bei dir angekommen?
Was jetzt, was Emma gesagt hat?
Nee, was die Leute, weil also ob du noch mal drüber nachgedacht
hast.
Ach
so.
Ob Leute noch mit dir drüber gesprochen haben.
Nee, tatsächlich hat mich das auf einer ganz anderen Ebene getriggert, um parallel Sachen zusammenzukramen. Ne, also so eine Berichte triggern mich dann ja auch, um über meine Sichtweise über die Kultur mir Gedanken zu machen, jetzt gar nicht so, oh, ich habe das noch, ich habe jenes noch, ich habe solches noch. Aber Nico, wir hatten ja auch dann noch ein bisschen hin und her geschrieben und das wurde ja auch, das ein oder andere dachten wir auch, ich habe dir ja geschrieben, also das, was wir hier gerade machen, ist auch Podcast.
Ja, Emma, das muss ich sagen, das tut mir sehr leid. Also Base und ich haben quasi auf WhatsApp einen One-on-One-Podcast, eine Stunde Sprachnachrichten uns hin und her geschickt. Vielleicht veröffentliche ich mir das nochmal. So, die ganze Diskussion ist an dir. Wir können dir das zusenden, wenn du möchtest.
Nee, es ist okay, alles gut.
Ich habe, das geht ja in beide Richtungen, weil ich mache gerade nur ein ganz kleiner Fun-Fact, das hat mich denn so getriggert und Nico, ja, du hast dann ja auch geschrieben, komm, jetzt der richtige Zeitpunkt, lass machen. Ich sortiere und sichte gerade alle meine Notizen, die ich die letzten Jahre über den Hip-Hop-Baum und meine persönliche Sichtweise auf die Hip-Hop-Kultur habe und ich beginne gerade, oder ich habe schon die Hälfte, ich habe ganz viele so, wenn ich mit dem Auto fahre, Diktiergerät, also Handy als Diktiergerät und dann Sprachnachrichten, mal eine Minute, mal 10 Minuten, kommt immer auf die Autofahrt an und das, was mich gerade triggert, weil ich irgendwie da bei Instagram oder Nico mir was Komisches schreibt. Nein, aber von allem und jedes wirst du getriggert und diese ganzen Audio und für war der Punkt auch noch nicht da. Jetzt habe ich eine gute, ich bin auch auf KI. Nein, ich bin nicht auf KI, aber ich habe ein gutes Tool gefunden, was mir halt diese schlechte Qualität Audioschnipsel echt gut transkribiert, ne? Das ist das richtige Wort, glaube ich.
Ja,
also als Tag, also umwandelt digital und dann ein Textfile daraus generiert, um es dann schön in Dokument, bei Word oder wo auch immer, dann gut nachzubearbeiten, dann um das alles zu sortieren.
Das heißt, kriegst du irgendwann mal ein Buch über den Hip-Hop-Baum raus? Na, oder was wird das dann?
Pass mal auf, Base und ich reden jetzt seit, ey Dicker, das ist bestimmt schon jetzt bei 10 Jahre, habe ich das Gefühl. Reden wir beide. In der Diskussion zu einer, vielleicht ist es noch nicht, aber gefühlt sind es 10.
Nein, aber schon ein paar Jährchen.
Aber nee, Dicky, das war schon damals auf dem Sofa bei Dan. Und das war vor Corona.
Auf jeden Fall. Also,
ich wollte sagen, man muss ja überlegen, ich bin ja auch schon seit 4 Jahren oder so bei Backspin, kann das sein? Ich glaube 2021 oder so. Also
ja, krass.
Irgendwie roundabout 4 Jahre oder so.
Also guck mal. Ist ja, wir reden immer vom Hip-Hop-Baum und tatsächlich ist meine Begrifflichkeit doch ein bisschen anderer, da will ich nicht auf diesen Hip-Hop-Trees-Zug mit aufspringen. Aber es geht schon in die Richtung. Es ist schon der Hip-Hop-Baum, um den es geht, aber es ist der Baum des Respekts bei mir tatsächlich.
Ich muss auch sagen, ich finde einfach nur der Begriff, also ich verstehe den ganzen Gedanken dahinter, aber ich finde auch der Hip-Hop-Baum, das klingt ein bisschen sektenmäßig, Leute. Also wenn man das so von außen hören würde, würde man sich auch denken, so oh Gott, und was für eine Sekte
ist wie so ein Arbeitstitel. Und Nico, wenn du dich erinnerst, jetzt sind wir wieder tatsächlich bei unserem kleinen WhatsApp-Podcast, wo ich dann irgendwann schrieb, es ist eine Sache, die extrem wichtig ist. Also wenn wir jetzt da eben bei diesen Essays von René sind und dem Splash und wie jeder darauf seine Meinung dazu hat und seine Sichtweise darauf hat und alles, wie man miteinander umgeht und wir sind denn auch noch von jung auf alt und alt auf jung gekommen, was man ja auch immer nicht berücksichtigen, aber was dazugehört, vielleicht sogar das ein oder andere Thema heute, wo man das so ein bisschen anknüpfen kann auf diesen, ja, ist es ein Clash, aber Respekt, ne? Das ist eben Akzeptanz, Respekt, das ist das Zauberwort, das ist überall auf dieser Welt, das ist der Respekt ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, und vor allen Dingen, was hier so schon wieder zur Seite schwimmt, ist die tatsächliche Botschaft da drin, dass wir an dieser Stelle jetzt ja wirklich mal relativ offiziell machen, wir haben Boogie Down Base soweit, dass er sein Manifest über die Hip-Hop-Lehre, die Hip-Hop-Sekte, wie er mal sagen würde, mal so ein kleines bisschen in Form bringt und wir schon immer darüber gesprochen haben, das gemeinsam mal so ein bisschen, vielleicht wird es ein Podcast in einer Audioversion oder so zu veröffentlichen. Und ich glaube, das muss man an der Stelle mal betonen. Who am we und who am Boogie down bass to tell anybody what Hip-Hop ist. Aber ich glaube, bei der ganzen Diskussion, die da draußen stattgefunden hat, und man muss ja mal sagen, dass so Boogie immer noch so ein bisschen, Bass immer noch so ein bisschen die Zwischenbasis ist, also ich wäre ja so einen kleinen halben Schritt dahinter, mal mehr, 3, 4 mehr Schritte mal in eine andere Richtung geht. Es ist immer der Konsens, auf den wir beide uns super einigen können, dass die Brücke dazu ist, dass Emma hier ist, dass wir zu dritt hier sitzen, aus Generation heraus, und über Hip-Hop gemeinsam reden können, dass es eine gewisse Grundeinstellung dazu gibt. Und diese mal in ein Format zu bringen, ist etwas, was ich wirklich Bass seit 10 Jahren erzähle. Vielleicht kommt es mal zum Tragen. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wendet euch an Bass. Er wird es auf jeden Fall mit in sein System einbinden können.
Aber nun sind wir hier heute in unserem 3-Generationen-Haus.
Ja.
Gefühlt.
Ich glaube, sind es 3 Generationen?
Zweieinhalb,
also ich war gerade...
Ich bin eine halbe, eine Viertel Generation hinter, Fünftel Generation hinter Bass. Aber wir haben, und das muss man ja schon sagen, auch ein paar Themen mit auf dem Zettel hier. Wollen diese Woche wieder euch ein bisschen was erzählen. Und ich glaube, ein Hip-Hop-Moment ist immer etwas, womit man schön einsteigen kann. Emma, hattest du einen Hip-Hop-Moment in den letzten Wochen?
Also ich hatte sehr, sehr viele Hip-Hop-Momente, aber ich hatte vor allem gestern einen unfassbar krassen Hip-Hop-Moment, weil ich war gestern sehr spontan im Kino, weil mein bester Freund mich gefragt hat, ob ich mit ihm La N anschauen möchte, weil La N ja jetzt gerade so 30-jähriges Jubiläum feiert und deswegen in sehr viel so Programmkinos so re-release wird. Also man den sich einfach quasi wieder anschauen kann. Und ich muss sagen, shame on me, aber ich habe davor noch nie La N gesehen. Das heißt, ich habe den gestern pass auf. Das Ding ist, den gab's halt nie irgendwo zum Streamen oder weiß ich, der war halt irgendwie nie verfügbar. Ich habe nicht mal einen DVD-Player zu Hause. So, deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen, diesen Film zu sehen. Ich habe den schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, habe auch immer mal wieder nachgeschaut, okay, vielleicht gibt's den jetzt bei Netflix oder irgendwo anders, nie irgendwo. Und aber umso krasser war das dann, diesen, also wirklich legendären Film, das erste Mal, wir haben den auch auf Französisch mit deutschen Untertiteln geguckt, dann auch wirklich im Kino zu sehen. Das war für mich sehr, sehr, sehr krass, auch diese ganzen Referenzen, die man sonst aus so Songs kennt, dann da das erste Mal wirklich auf der Leinwand irgendwie zu hören. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass, hat mich sehr geflasht. Also ich fand es einen wirklich unfassbar großartigen Film. Also ich checke, warum da die Hälfte der zumindest deutschen Rap-Szene komplett drauf hängen geblieben ist. Das war ein sehr, sehr großer Hip-Hop-Moment auf jeden Fall.
Da gehe ich sofort mal hinterher, weil ich nämlich auch diesen Film unheimlich liebe und es krass ist, was du nämlich sagst, dass der nirgendwo zur Verfügung war. Der ist warum auch immer nicht irgendwo zur Verfügung gestellt gewesen, keine Streamingdienste, gar nichts, so dass der schon noch an Generationen vorbeigegangen ist, aber auch, wie du es beschreibst, auch auf mich einen wahnsinnigen Impact hatte. Und ich finde auch, und jetzt machen wir gleich eine Diskussion auf, für mich wahrscheinlich der größte europäische Hip-Hop-Film. Zumindest auf jeden Fall in den Top 3 von dem, was man so, glaube ich, schaffen kann. Oder Bass.
Ich habe dich ja gerade getriggert, ne, so ein bisschen.
Ich annehmen.
Ich weiß gar nicht, wann ich den Film, also ich habe ihn im öffentlichen Fernsehen das erste Mal gesehen. Also er war, ich weiß gar nicht, welchen Kinos, also ja schon im normalen Kino lief der ja. Und dann irgendwie, wie lange brauchst du einen Film, dass er dann irgendwie öffentlich-rechtlichen oder dann in den privaten, ich glaube im öffentlich-rechtlichen irgendwie wahrscheinlich, ARD, ZDF lief der mal dann irgendwann vor 25, 26, 27 Jahren. Ich glaube, das war das erste und das einzige Mal, dass ich den vielleicht dann immer mal so YouTube-Schnipsel oder so, ne? Da gibt's ja einiges. Den Film im Ganzen gibt's, glaube ich, nicht bei YouTube, ausschnittweise gibt's den. Ja, du sagst gerade einer deiner Top 3, hast du gesagt? 5 Top 3 Hip-Hop-Filme aus Europa. Ja. Ich habe mich dann so, als Emma du das als Thema so mit reingebracht hast, mich so ein bisschen gesammelt und dachte, ist das für mich eigentlich ein Hip-Hop-Film? Also für mich ist es, wenn man sagt, geiler Film, geile Story, wo er stattfindet, mit den Protagonisten, worum es da geht, So, ne? Und natürlich kann ich da so, wenn man so die letzten 20 Jahre Deutschrap, Ghetto-Rap, Gangster-Rap, keine Ahnung, wie man das nennen mag, irgendwie hört und sieht, dann findet man auf jeden Fall starke Parallelen. Wenn wir, ich kenne die Hintergründe nicht, warum ist dieser Soundtrack gewählt worden, wie er da ist. Wenn man den Soundtrack weglässt, nur die Bilder hat, den als tauber Mensch sieht, diesen Film, dann würde ich für mich erstmal sagen, ja, ich kann das irgendwo alles so nachvollziehen, aber ich finde den Bezug zum Hip-Hop nicht so direkt. Also die Musik ist schon extremst wichtig, um daraus einen Hip-Hop-Film zu machen.
Auf irgendeine aber so Weise. Sehr hängt's. Aber ich finde, es hängt nämlich zum Beispiel gar nicht so sehr am Soundtrack, weil wie viel actually Hip-Hop oder Rap-Songs sind in dem Song vertreten? Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Alles. Also erstmal steigen die da rein. Nee, die steigen ja erstmal rein mit einem Bob Marley Reggae Track, wo ich auch da saß und war so, okay, das war der letzte Song, den ich jetzt irgendwie hier erwartet so habe.
Wenn man so Lebensgefühl, wie man so vielleicht als Jugendlicher selbst in solcher Umgebung aufgewachsen ist und dann irgendwie mit dem Hip-Hop in Berührung gekommen ist, in welchen Facetten und in welcher Art und Weise auch immer, klar, kann ich total nachvollziehen. Irgendwie für mich kein nerdiger Hip-Hop-Film, sage ich immer. Also natürlich ist der Bezug da irgendwo, also als sozial, zwischenmenschliche, sozialkritische.
Ich glaube, das ist das Entscheidende daran. Ne? Natürlich ist es vielleicht auch, das ist kein Hip-Hop-Bild mit klassischen Elementen, obwohl es die ja auch da drin gibt, ne? Wenn DJ Cut Killer einfach den Innenhof beschallt, dann hast du deinen Hip-Hop-Moment.
Aber nicht die Hauptdarsteller. So. Also jetzt nicht so wie ein Beat Street oder als Beispiel. Jetzt.
Aber
ist ein schwerer Vergleich vielleicht. Ja, so. Es gibt auch viele amerikanische Filme, die Hip-Hop-Status haben und wo man denkt, lass mal den Soundtrack weg. Und nur weil der Film in einer Black Community stattfindet, irgendwo in Camden, Downtown.
Das erzähl mal nicht Spike Lee, was du jetzt hier gerade erzählen willst, ne?
Nee, den Film meine ich gar nicht, aber.
Seine komplette Diskografie eigentlich.
Ihr wisst, wie ich das meine, so. Ihr wisst, wie ich das meine. So, es ist
voll, also ich hätte
wenn man selber die Berührung hätte, Entschuldigung, aber direkt, wenn man selber die Berührung hat mit dieser Szenerie, die einen da, die da aufploppt in dem Film, dann ist es schon, dann fühlt man sich irgendwie heimisch, ne, für viele Leute.
Mhm. Also ich hätte jetzt auch niemals gesagt, es ist kein Hip-Hop-Film in dem Sinne, dass du dir den anschaust und es ist die ganze Zeit Hip-Hop das Thema, sondern das Thema ist ja ein ganz anderes. Es ist ja ein gesellschaftskritischer Film, der übrigens auch heutzutage wirklich so relevant wie nie war, auch wieder mit, also es geht ja sehr, sehr viel um Polizeigewalt, schwarze Menschen, die eben Polizeigewalt erfahren. Das wird da auch sehr, sehr krass und deutlich in dem Film gezeigt. Das fand ich auch sehr erdrückend teilweise.
Rassismus ist einfach so ein krasses Thema, so, ne?
Voll. Und deswegen, also es ist natürlich ein Film, der eine viel größere Ebene hat, als einfach nur zu zeigen, so hey, yo, hier ist irgendwie eine Hip-Hop-Community. Aber was ich trotzdem sehr schön fand, ist, dass man einfach dadurch, dass es eben nicht so der Full-on-Fokus war, sondern Hip-Hop immer, das war einfach ein Teil deren Leben. Eben das, was Nico gerade schon erzählt hat, diese Szene, wo die so auf dem Innenhof sitzen und chillen und nichts zu tun haben und dann, ich wusste gar nicht, also ich keine Ahnung, wer dieser DJ war, wusste ich to be honest nicht, aber es war auch eine meiner Lieblingsszenen, dass der dann einfach seine riesen Bassbox da an sein Fenster gestellt hat, um für die Leute im Innenhof einfach aufzulegen, einfach weil er Bock hatte. Oder die hängen an irgendeinem verlassenen Ort rum und irgendjemand fängt an zu breaken, einfach so, ohne irgendeinen Grund. Einfach so, das passiert so nebenbei, weil das Ganze so Teil deren Kultur ist und so sehr Teil deren Leben ist, dass das, wie gesagt, gar nicht so der Hauptfokus ist, aber es gehört halt wie selbstverständlich dazu. Und deswegen finde ich, kann man schon sagen, dass es ein Hip-Hop-Film ist. Plus, was, glaube ich, noch mehr mit reinspielt, ist das, was danach mit dem Film passiert ist. Dass dieser Film einfach auf die Hip-Hop-Szene und vor allem ja eben die deutsche Rap-Szene so eine starke Prägung hat, dass er dadurch so ein bisschen Teil der Kultur geworden ist. Einfach weil so viele Leute das als Referenzen einbauen, da Bezug zu nehmen, sich darin wiederfinden. So deswegen rede ich da auch von einer Art von Hip-Hop-Film. Natürlich auf einer ganz anderen Art und Weise, wie jetzt Beat Street.
Ja, wie du schon sagst, genau, ist eine ganz andere Art und Weise. Also wie er wahrgenommen wird oder wie er dann, was als Lebenshilfe, wollte ich fast sagen. Aber es ist schon, der Film, die Musik zu dem Film ist dann, ist ja auch für die Leute, die da sind, Perspektivlosigkeit. Und du hast es schon gesagt, da geht es um viel, um Gewalt, um Rassismus. Das ist ja auch, aber die Musik dazu ist so, denn der Soundtrack ihres Lebens von diesen Leuten, die da in diesem Film mitmachen, so auch, ne? Also für die Hauptdarsteller. So.
Ich hab einen Gedanken. Warum das für dich kein Hip-Hop-Film ist, verstehe ich von der Situation, wie du es beschreibst. Und würde trotzdem das Plädoyer klar dafür halten, weil nämlich Hip-Hop-Filme im Vorfeld immer, also ist Boys in the Hood ein Hip-Hop-Film?
Boys in the Hood, das wäre einer, wo ich vorhin sagte, es gibt auch amerikanische Filme und Boys in the Hood wäre also genauso einer, der von der Idee her so, lass den Ton weg, also der hat einen ähnlichen Stellenwert.
Ja, das finde ich halt krass, weil
Boys
ich glaube...
In the Hood, Boys in the Hood ist ja, ein Hip-Hop-Film ist nicht unbedingt für die Hip-Hop-Community gemacht, ist versucht für weit mehr zu machen. So. Und es finden bei Boys in the Hood auch nicht so die extremen Hip-Hop-Elemente statt. Aber es ist ein Hip-Hop-Film, der ja wie das Gegenstück aus Frankreich quasi ähnliche Wirkung in der Szene erwirkt hat. So.
Ja, und ich will nämlich auf das dazu zurückkommen, was die Filme ausdrücken. Und deswegen als klares Plädoyer, warum das alles Hip-Hop-Filme sind. Denn Star Wars, Beat Street und so, die sind ja natürlich, die haben auch die Belebensumstände gezeigt, aber die haben im Fokus klar gezeigt, dass sie quasi Hip-Hop-Lehre in einer gewissen Form erklärt haben. Und dann könnte man,
ja, ist auch schwierig. Wir sind ja keine Neumann klugen irgendwas, um zu sagen, ja, wir müssen das aber anders benennen. So irgendwie Hip-Hop, also nicht ein Hip-Hop-Film, sondern ja, jetzt habe ich
ja,
so,
aber
hab
mich,
hab ich so mein Fahren verloren, aber ich hatte.
Nee, lass mich kurz zu Ende bringen, weil das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und ich finde, Laen ist die Blaupause, um das Leben von den Menschen zu zeigen, die Hip-Hop als ihre eigene einzige Rettung betrachten können. Denn das ist das, was hier passiert. Und das ist das Gleiche ja auch, wie die Orientierungslosigkeit bei Boys in the Hood zum Beispiel dargestellt wird. Und deswegen ist er so stark, weil er halt ein Frankreich zeigt, das du so nicht kanntest. Und am Ende des Tages Identifikationsfläche ja nicht nur für Franzosen, sondern auch für ganz viele überall in Europa gegeben hat, die dort gelebt haben, wo sie niemand gesehen hat.
Ja, in Frankreich auf jeden Fall eine Blaupause, auch wenn man jetzt hier den Hip-Hop und die Musik und so weglässt. Ne? Frankreich mit den Trabantenstädten und den Ghettos, sage ich jetzt mal so. Schon eine Blaupause, das ist, und da geht's bis heute schon extrem krass ab. So, ne? Ist kein leichtes Leben dort.
Aber ich glaube am Ende.
Aber ich
am
finde, Ende, also was du gesagt hast, Entschuldigung, ich finde, so können wir auch gleich den Deckel drauf machen, aber es ist so ein bisschen meine Sichtweise. Du hast gesagt, das ist so, das spiegelt das so wieder, wie die Leute sich da denn in dieser Hip-Hop-Kultur wiederfinden am Ende, weil sie eben das Leben so leben, wie sie es da leben oder keinen anderen Ausweg haben. Aber für mich ist das, ist das so ein bisschen Schlag ins Gesicht für die Hip-Hop-Kultur, weil die bietet weit mehr als nur das. So. Es ist zu kleiner Blick auf, wenn man sagt, das ist Hip-Hop. Weil viele Leute das eben sagen, guck mal, das ist Hip-Hop. Und sagen, dieser Film, was ist deine Referenz? Wenn jetzt einer, das kenne ich, ganz viele, die viel jünger sind als ich, und eine bestimmte sagt, ja, der Film, das ist für mich ein Hip-Hop-Film. Und das macht mich manchmal sogar ein bisschen traurig, dass das ist nicht die Blaupause für Hip-Hop, für diese Situation da.
Aber das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Ja, aber wenn dann Leute sagen so, ja, dieser Film ist Hip-Hop pur, muss ich dem widersprechen. So.
Aber das ist, glaube ich, eine Frage der Lebensrealität.
Ich glaube, für viele wäre auch nicht Beat Street. Also, weißt du?
Für mich dann schon eher, weil ich selber Graffiti-Maler bin, so als Beispiel.
Ja, voll. Aber genau, ich glaube, das ist halt einfach der Unterschied von woher du kommst und woher du in dieser Kultur kommst.
Ja, wenn du ein kleiner Zaid in Hamburg, Berlin, Köln, wo auch immer bist, dann ist Laen deine Antwort darauf, wie Hip-Hop für dich etwas in deinem Leben verändern kann.
Ich finde es halt immer doof, wenn man Laen als Blaupause nimmt, jetzt auch gar nicht absichtlich schlimm oder so, aber dann erklärt man so den Film, dies und das, und dann macht sich vielleicht einer schlau, was da so passiert, und dann sagt, ach so, das ist Hip-Hop, ja, ja, okay, ja, so wie das hier, so,
Er will nur verteidigen, dass es das.
Nein, ich will es nicht verteidigen. Ja. Also natürlich ist dieser Film mit allem drum und dran eine Facette, die sehr prägend war. Also natürlich war der Film extrem prägend, und daraus ist auch eine große Facette dieser Hip-Hop-Kultur in Europa entstanden. Aber eben nicht das ganze Bild. Man sieht nicht das ganze Bild dieser Kultur, und das finde ich halt ein bisschen. Aber viele Leute denken, also das ist, viele Leute aus dem klassischen Mainstream, die mit Hip-Hop null zu tun haben, die irgendwo so einen Ankerpunkt brauchen,
die würde gar nicht in Mainstream gehen, ehrlicherweise.
Doch,
im Mainstream,
musst du ja.
Der Mainstream kennt La Haine nicht.
Oh, doch, bestimmt. Also, doch.
Nee, glaube ich nicht.
Also ich weiß nicht, ob der Mainstream den gesehen hat, aber mit dem Begriff meinst du nicht? Also so nach Haftbefehl, Chino und Abdi.
Ich glaube aber schon, dass extrem viele Menschen in Frankreich...
Aber ich glaube, da ist Weinstein mainstreamiger als La Haine, ehrlicherweise.
Nein, aber ich glaube, der Film ist populärer, als man denkt, bei Menschen, die mit Hip-Hop überhaupt nichts zu tun haben.
Ich glaube, der ist
über Dekaden nirgendwo zu finden gewesen. Der kann gar nicht Mainstream sein. Der wurde nirgendwo gezeigt. Der ist nur durch den Untergrund gegangen, und jeder hat ihn sich irgendwie mitgegeben und konnte ihn irgendwo über eine DVD oder irgendwie sowas weitergucken. Das ist kein Mainstream-Produkt. Definitiv nicht. Das ist ein anderer Blickwinkel auf die Hip-Hop-Kultur. Vielleicht auch eher aus weniger subkultureller Elemente Struktur, sondern mehr aus Überlebensdynamik geprägter Blickwinkel. Also,
ich habe mich jetzt nicht so sehr mit dem Regisseur auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was seine Intention war. Aber bei Filmen wie Wildstyle oder so Beat Street, da ist ja wirklich die Intention zu zeigen, so hey, hier ist unsere Hip-Hop-Kultur. Während es ja bei La Haine, glaube ich, gar nicht mal die Intention ist, zu sagen, so hey, hier geht's mainly über Hip-Hop, sondern hier geht's einfach um das Leben von drei jungen Menschen in den Banlieues in Frankreich und die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind. Und ein Teil von deren Leben ist Hip-Hop, und deswegen findet der da statt. Aber ein ganz großer Teil, und der ganz andere Teil davon sind ja einfach Probleme, die da stattfinden. Kriminalität, Polizeigewalt, aber auch irgendwie rumhängen, Sport machen, nicht wissen, wohin mit sich. Deswegen, ich glaube, da war gar nicht die Intention bei dem Film zu sagen, okay, ich mache hier einen Film, der soll die Hip-Hop-Kultur abbilden. Das war gar nicht der Plan.
Ja, ist halt,
und also das wäre so auch Quatsch, das dann von dem zu erwarten.
Natürlich, also es wäre vielleicht mein romantisches Denken, so, ne, wenn in dem Film, wo du gerade einfach nur den Begriff Sport nennst, wenn du sagst, so, wenn man dann irgendwann im Laufe des Films merkt, man versucht mit Hilfe von B-Boying, so, ne, aus dem sportlichen Aspekt rauszufinden, aus dieser Situation, wo sie sich befinden, und nicht bis zum Ende quasi, es ist ja ein Drama, so, ne, das ist ja auch, also, wenn den Film nicht neu erfinden, das ist ein ziemlich krasser Film, wenn man den bis zum Ende guckt. Ich weiß auch nicht, was die Leute da gedacht haben, die den dann gesehen haben. Also eigentlich muss die Stimmungslage ziemlich in den Keller gegangen sein.
Das geht ja darum, was ist denn deine Auswegslosigkeit, in der du dich befindest, und was sind die Möglichkeiten, die du hast? Und dann siehst du da, okay, das ist vielleicht der Weg, den ich nicht gehen sollte.
Ja, und da ist dann eben, aber passt denn da nicht zusammen in diesem Kontext? Schon, aber nicht in dem Film direkt. Und sagt so, ja, Auswegslosigkeit. Und wir alle wissen, wie viele, ich sag jetzt mal ganz platt, wie viele Leben Hip-Hop gerettet hat, also den Weg aus der Auswegslosigkeit geebnet hat.
Und ja, aber das schaffst du ja nicht dadurch, dass du immer ein Happy End im Film hast.
Nein. Und das ist halt dann nicht der Hip-Hop-Film, den ich mir dann gewünscht hätte, aber er ist schon prägend, und es sind sehr viele Parallelen halt im Nachhinein entstanden oder schon vorher.
Ja, Base, du weißt doch, ne? Bis hierhin lief noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Flug, sondern die Landung.
Ja, 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 das war das Prägnanteste, das ist so direkt am Anfang, oder?
Ja, genau.
Das geht da irgendwie weg.
Ganz am Ende.
Ich Ich dachte, am Anfang wäre das. Aber es,
nee, das, aber, doch am, das ist doch am Anfang.
Aber die, ne, das, davon wird ja immer gesprochen.
Ich habe lange nicht geguckt. Das ist doch am Anfang.
Das am Ende.
Prägnanteste.
Ja, am Anfang sind diese Proteste und diese.
So, das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das am Anfang ist.
Ich hab den gestern gesehen. Ja, also es kommt zweimal in dem Film. Einmal diese Szene, wo sie auf dem Dach sitzen und sich unterhalten und Hubert diese Geschichte eben erzählt, dieses Bild quasi erzählt von diesem Mann, der vom Hochhaus fällt und der sich das dann die ganze Zeit sagt. Und dann wird das nochmal ganz am Ende.
Ah, okay. Ich kaufe mir jetzt diesen Film einfach nur, um diese Stelle nebenbei einmal anzuhören hier. Bei Apple TV kann ich jetzt kaufen, mache ich jetzt einmal hier.
Ein Film mit Kontroversen.
Warum hast du es nicht früher gemacht? Dann hätte ich den viel früher schauen können. So, ja. So weit muss das kommen jetzt hier.
Auf jeden Fall ein cooler Film. Also auf jeden Fall nicht nur, ja, dein Hip-Hop-Moment und unser Programmtipp, würde ich mal sagen.
Ja, genau.
Ja, voll. Also ich weiß nicht, wie lange er noch läuft. So.
Ja.
Also Leipzig läuft auf jeden Fall nicht mehr.
Es wird aber noch ein bisschen verlängert, habe jetzt nicht genau Informationen. Informiert euch, es gibt eine Website dafür, bitte. Und jetzt nach dieser Diskussion, hört nicht auf Boogie Down Bass. Das sage ich sehr, sehr selten in diesem Format. Guckt diesen Film, weil es ist ein krasser Hip-Hop-Film. Guck mal, der Werbespruch wäre jetzt, dieser Button auf der DVD wäre jetzt 66%. Zwei von drei der Love and Hate Redaktionen halten ihn für einen der besten Hip-Hop-Filme aller Zeiten.
Ja.
Wie viel Himbeeren hat der Film von mir bekommen, oder wie war das?
Ja, genau? Von dir hat er nur Himbeeren bekommen, das glaube ich. Seid ihr noch da?
Himbeeren.
Neben der Film, den Film angucken. Aber viel, viel wichtiger Punkt, denn wenn dir hier nicht genug Hip-Hop drinsteckt, möchte ich trotzdem, Base, dass du uns von etwas an einem anderen Projekt berichtest, in dem viel, viel mehr Hip-Hop drinsteckt. Und ich leite jetzt redaktionell dahin, weil wir es bei Backspin noch nicht geschafft haben, obwohl das vorausgekommen ist, darüber zu berichten. Und das ist eine musikalische Reise durch Hamburg auf den Hip-Hop-Spuren. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, Base, wo man da eventuell noch mehr investieren sollte als in eine Kinokarte?
Ja, es ist einige Jahre her. Da haben sich einige Leute nicht den Mut gefasst, sondern hatten die Idee, ein cooles Graffiti-Buch zu machen. Da sind wir bei Eine Stadt wird bunt. Das 400, ich sag jetzt einfach 400 Seiten dicke Graffiti-Buch über die Hamburger Hip-Hop- und Graffiti-Historie. Dann kam die Museumsausstellung. Die lief auch eine Weile in Hamburg, sehr, sehr erfolgreich, wo man sich ganz viele Hip-Hop-Memorabilien, Geschichten anhören konnte. Eine richtig coole Hip-Hop-Ausstellung mit all seinen Facetten, die eine Blaupause sein kann, die auch in jeder anderen großen und kleinen Stadt stattgefunden hat, so die Zeit. Aber in Hamburg war schon cool. Und die Reise war mit dem Museum nicht zu Ende, weil da hat man sich neue Leute ins Boot geholt. Die vier Macher der Ausstellung des Buches haben sich Dennis Kraus geholt, Falk Schacht und Oliver Davis, One wollte ich schon fast sagen. Aber Oli 47, der DJ von damals City Nord. Und die drei, beziehungsweise Huke Pack mit den vier Jungs, die das Buch und die Ausstellung gemacht haben, wurde eine, auch über einen bisschen längeren Zeitraum, weil es war eine extreme Recherche, Vinyl auf den Markt gebracht. Aber jetzt haben wir ein Vinyl, ein Triple Vinyl, 6 Seiten, nahezu 100 Songs, kann ich noch dazu kommen, und auch ein Booklet, fast schon so geil wie das große Graffiti-Buch, aber ein fast 100-seitiges Booklet. Und in dieser Kombination unveröffentlichte Songs, Demo-Aufnahmen, Radio-Demos, ganz viele Skits, Anekdoten. Also diese Triple-Vinyl-Compilation ist halt gespickt mit alten Songs, die man so noch nie gehört hat, die aus der Versenkung geholt wurden oder wo man es vielleicht über Jahre dachte, diese Aufnahmen sind uns hier zu peinlich. Aber man hat mit ganz vielen alten Protagonisten der Hamburger Hip-Hop-Szene Kontakt aufgenommen und einfach mal rumgefragt, wer hat noch altes Zeug rumliegen? Das meiste ist so um die Ende, Anfang der 90er, so Demoaufnahmen gesagt, auch erste Tonstudioaufnahmen, aus welchen Gründen auch immer, die nie released wurden oder veröffentlicht wurden, auf Vinyl oder wo auch sonst. Gab ja auch nicht viel Möglichkeiten. Heute hättest du gesagt, machst du heute irgendwelche Songs, wie jeder andere auch, hast einen Spotify-Account und zack, hoch damit. Und ob das nun Klicks kriegt oder nicht, aber so hatte man viele Sachen. Es kamen auch Sachen zustande, die recherchiert wurden, wo ich sage so, ja, wir haben ja gar nichts mehr. Und dann sind doch Sachen aufgetaucht, weil man ja früher ganz viele Mixtapes oder Tapes mit seinen privaten Aufnahmen, Demo-Tapes, auch wie beim Graffiti, man hat Skizzen getauscht und dann hat man Songs getauscht oder Songs verbreitet über Mixtapes. Und über solche Tapes sind dann eben auch alte Schätze wieder ans Tageslicht gekommen. Ja, und man hat das kuratiert und zusammengefasst. Das ist weit mehr als die jetzt bei 100 Songs, also 50, 60 Songs, 40, 45 Skits sind auf diesen 6 Seiten Vinyl. Das ist schon eine große Hausnummer und jetzt unabhängig von Stil, Qualität und was da ist, weil es geht von naiven Rap, sage ich jetzt immer so klassische Anfängertage des deutschen Hamburger Rap-Szene, Britcore-affine Bands, funky Bands, politisch sehr angehaucht, alles, was das Herz begehrt, mit wenig technischem Know-how, aber technisch und versiert genug und gut, einfach um so ein cooles Bild auf das zu kriegen, was ja jetzt ja auch inzwischen vor 30 bis 40 Jahren sozusagen in den Städten stattgefunden hat. Ne? Nicht nur viele Graffitis sind immer sehr plakativ, das Buch ist auch cool, hat auch sehr großen Anklang gefunden und hat sich gut verkauft, nicht nur in der Hip-Hop-Kultur, nicht nur in der Hip-Hop-Szene. Ja, und man hat das Kapitel ist noch nicht so wirklich abgeschlossen, aber es rundet das Kapitel oder es rundet das Ganze, eine Stadt wird bunt, Ding richtig gut ab, diese audiophile Zeitreise, wie ich das gerne immer sage, in die Anfänge der Hip-Hop-Kultur, was Musik angeht. Und natürlich auch in dem Buch. Man hat ja in dem Graffiti-Buch immer wieder diese Brücke geschlagen zu allen anderen Facetten der Hip-Hop-Kultur. Und das tut's ja auch bei dem Vinyl jetzt, wo man wieder über das Booklet auch wieder viel mehr Hintergrundinfos, geile Hintergrundinfos, einfach dieses Booklet lesen, ist genauso spannend und cool wie die Musiktitel zu dicken und zu genießen.
Ich finde das mega cool. Ich sag ganz kurz, ich habe während meines Studiums mal so ein, zwei Semester Geschichte als Wahlfach gehabt und da haben wir sehr viel auch darüber geredet, wie man denn Geschichte auch gut aufbereitet in einem Museum, weil also wir waren dann einmal in einem Museum und das war so, okay, du hast jetzt hier so ein paar Zettel an der Wand und das ist irgendwie so, also einfach nicht gut aufbereitet, um vor allem auch jüngeren Leuten irgendwie was beizubringen und ich finde, eine Stadt wird bunt ist so, das ist so wirklich das Musterbeispiel, so was du dann so deinen schlechten SchülerInnen zeigen könntest, so guck mal, die haben es richtig gut gemacht, von wie man Geschichte so allumfassend aufbereiten kann, weil ich finde allein so dieses unfassbar riesige Buch mit jahrelang nach Fotos und Stories gedickt, das dann noch in so eine krasse Ausstellung zu packen, da waren wir zusammen, ne? Weißt du, was auch mit dabei, ja. Oder? Das war ja auch so ein bisschen... war so auch ein bisschen wie so ein, es hat sich richtig sehr nach so einem Klassenausflug angefühlt, als wir dann in diesem Museum waren. Aber es war so richtig cool, weil man da gemerkt hat, so, okay, das ist super interaktiv und man kann Sachen anfassen. Es ist nicht einfach nur so Texte an den Wänden. Und das jetzt noch zu verbinden mit so einer riesigen Vinyl-Ausgabe, finde ich, also mega die coole Idee. Ich finde, das ergibt total Sinn. Shoutouts wirklich an, ja, auch die ganze Energie, die darin steckt, das alles so aufzubereiten, finde ich wirklich mega. Richtig. Ja,
Shoutouts auch an alle Beteiligten, also nicht nur die Leute, natürlich, die sich den Arsch da aufgearbeitet haben und alles zusammengebracht haben und gesichtet haben, dann später alles aufbereitet haben und auch natürlich irgendwie mit einem Tränen und lachenden Auge entscheiden mussten, was kommt auf die Vinyl und was nicht. Also man hat nicht auf Krampf versucht, 6 Seiten Vinyl zu füllen. Man hatte wesentlich mehr oder man hat immer noch, jetzt nicht so sagt man dann, das ist schon das Beste rausgeholt, glaube ich, was. Aber natürlich da gab es dann auch Leute, die haben dann ihre Archive geöffnet. Mario von Hacht zum Beispiel, ein ganz namhafter quasi Producer, der mit vielen Leuten in Hamburg was gemacht hat. Der dann irgendwie auf einmal hat man den Kontakt gefunden, auf der Versenkung geholt und auf einmal so, ja, ich hab noch alles auf alten DAT-Kassetten. Was wollt ihr haben? Und dann irgendwie quasi, was er als Engineer und Producer durch seinen Mischpult gelaufen ist über ein paar Jahre. Das ist unfassbar viel, was nie irgendwie das Licht, nicht wirklich das Licht der Welt erblickt hat, nur so sporadisch manchmal oder bei so wirklich Independent-Sachen, aber es sind so wirklich ganz viele noch nie veröffentlichte Songs bei. Das finde ich so ziemlich, ziemlich krass. Und das ist auch eben cool, nicht nur einfach alte Songs, hier guck mal, Geschichtsunterricht, sondern alte Songs mit extrem gut recherchierten Hintergrundwissen und wirklich Face-to-Face-Interviews mit den Leuten, die damals eben das gemacht haben. Und auch zum Beispiel, also ein Beispiel, Nana kennst du vom Namen her, Nana 90er Jahre, Eurodance, Europop, Rapper, der bevor er Nana wurde, war er halt MC Africa True aus Stalshoop und da die ersten Gehversuche Jahre und dann hat man sich überlegt, das geht aber besser und dann daraus entsprang der Nana. Und auch sowas, die Bandmitglieder von Fettes Brot, dass die teilweise in anderen Bands, Poets of Peace zum Beispiel wieder zu nennen, die auch miteinander was gemacht haben und dann irgendwie sich neu umformiert oder umformiert. Ganz spannend eigentlich, diese Background-Stories von damals. Und natürlich auch, wie Dan hätte das jetzt gesagt, wäre jetzt hier, auch die Rheinbanditen sind vertreten auf dieser Compilation mit meiner Wenigkeit. Freue ich mich natürlich auch und einfach schön geile Zeitreise und auch jedes Treffen, wie du sagst, Familientreffen hast du im Museum, hast du immer gesagt, von jedes Mal, wenn man irgendwie so ein Event hat, wo man mit den Leuten abhängt, ist als hätte man sich erst gestern getroffen, obwohl man sich jahrelang
nicht gesehen hat. Das ist schon, also die Kraft, die da drin steckt, ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, jeder, der die Chance hat, sich das mal anzuhören, oder eigentlich hat jeder die Chance, weil das ist ja theoretisch sogar frei verfügbar auf einer Streaming-Plattform, der sollte das machen. Wer dann aber ein kleines bisschen Liebe hat, hat immer noch die Lage, der ist immer noch in der Lage, also das ist die große Variante, die Collectors Edition gibt es nicht mehr. Aber du kannst noch die in Anführungsstrichen Standardvariante dir immer noch holen mit dem Booklet und mit, ich glaube, das, also don't get me wrong, jedes Stück, das da audiovisuell aufbereitet und remastert ist, ist ein Stück Zeitgeschichte und hat alles seine Werte, seine Berechtigung. Aber mit dem Booklet zusammen wird es, glaube ich, zu einer Sache, weil du dann wirklich die Chance hast, geschichtlich einzutauchen und so auf deine Art und Weise dem, was Hip-Hop kulturell in dieser Welt passiert ist, auch den Respekt zu geben, den es verdient. Deswegen, also wir haben in unserer Zeit, in der wir hier mit dem Maximum Podcast Pause gemacht, auch nicht die Chance gehabt, da eine Folge zu machen. Es liegt immer noch auf meiner Liste. Ich würde es ganz gerne auch noch machen, weil mir das Thema zu groß und zu wichtig ist, ehrlicherweise. Und Emma, es ist genau das, was du beschreibst. Ne? Also mich würde mal interessieren, wenn du das durchhörst, kann es wahrscheinlich wirklich so sein, dass du sagst, also jetzt musikalisch ist mir das zu weit weg, aber die Geschichte ist größer als der Song.
Das habe ich mir halt auch gedacht, weil, also mein erster Gedanke war halt erstmal so, ey, wie krass, wie cool ist das, voll die geile Idee. Und mein zweiter Gedanke war, boah, 6 Seiten Vinyl mit so Demos aus alten Zeiten hören, weiß ich nicht. ist glaube ich wahrscheinlich gar nicht mal so ein großer Hörg, aber soll es ja auch gar nicht, also ne, es ist ja ein historisches Stück und ich glaube, man muss es halt auch als solches betrachten, genau. Und nicht als ein Album. Ich glaube, das war auch, ich weiß noch, als Nirvana damals so irgendwie, da wurden dann auch vor 10 Jahren nochmal irgendwelche B-Sides von Kurt Cobain, wo er einfach nur so in seinen, weiß ich nicht, Diktiergerät oder keine Ahnung, in was er das aufgenommen hat, so rumgeschrammelt hat und Leute waren total enttäuscht und waren so, hey, ja, das klingt ja voll scheiße. Ja, natürlich, also war ja auch nicht dafür gedacht, das jemals zu veröffentlichen, sondern das ist dann halt einfach mehr so ein historisches, ja, ein historisches Stück Musik und ich glaube, man sollte es dann auch als das betrachten. Aber ich bin sehr gespannt, ich werde mich da auf jeden Fall reinhören.
Und tatsächlich sind da Songs bei, wo du denkst, pff, Hut ab. Also Hut ab, auch vom Mix, auch vom Rap her, von den Beats her, die sich aus heutiger Sicht kaum verstecken brauchen. So, also ganz, ganz, nur ganz, ganz dicht dran an dem, was dann irgendwie ein paar Jahre später schon, wenn man jetzt so der richtige Hype kam und der richtige, so der Boom-Map aus Amerika, da waren einige Leute schon Anfang oder ja 1990 schon ganz dicht dran an vielen Dingen. Das ist fast schon so, wo kommen die denn her? Irgendwie Zeitreisende, die irgendwie 10 Jahre irgendwie zurück in die Zeit und dann haben sie da Musik gemacht.
Ja, ich habe es bisher noch nicht geil. In Ruhe geschafft, genau das zu machen, was du beschrieben hast. Immer freue mich dabei wirklich drauf, das in aller Ruhe zu machen. Und wie gesagt, für euch da draußen immer noch der liebe Hinweis, dass ihr auf diese Art und Weise einem wundervollen Projekt, von dem ich auch glaube, dass es noch nicht ganz zu Ende ist, aber sicherlich auch in seiner Größe gar nicht genug gewürdigt werden kann, so auf jeden Fall seinen Respekt zu zollen. Deswegen ran da 100%. Ist hier natürlich auch etwas, was so bestimmt in dir immer was auslöst, Bass, ne? Also auch, und das haben wir jetzt ja schon an 2, 3 Stellen gehabt, immer ein bisschen so dein Point of View Richtung Hip-Hop zu schärfen. Und du hast in unser Dokument reingeschrieben, du wolltest auch nochmal darüber sprechen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil da geht's nicht um Musik. Aber du willst auf jeden Fall nochmal hier einen raushauen, glaube ich.
Ja, Point of View auch jetzt in letzter Zeit, wenn wir uns mal über irgendwas unterhalten haben, vielleicht auch getriggert wieder durch die Essays von MC René und dann ist das immer, und wir schreiben, du sagst ja auch, oder wir reden ja auch, dann ist ja kein Clinch und keine stressigen Diskussionen, eher so belebende Diskussionen, die wir haben, wo es darum geht, zu sagen, so Hip-Hop in seiner ganzen Breite und Hip-Hop erweitert sich, also Hip-Hop wird immer größer, immer larger und Hip-Hop kennt keine Grenzen, wenn man das erstmal so einsortieren darf. Aber natürlich kann man so verschiedene Sichtweisen, wie der Kern dieser ganzen Kultur und wo. Es gibt ja auch Protagonisten, die ganz, sind sich vielleicht fast alle einig. Ich habe das ja jetzt gespickt, auch mit ein paar Graffitis. Es geht ja mein Point of View so ein bisschen um die Graffiti-Szene und um nicht um die Graffiti-Szene, sondern eigentlich um Sprüher. Künstler, dieses böse Wort, was ich nicht mag, aber aus Writern, ja, wenn man der Point of View ist, aus Writern Künstler werden. So, und der Point of View für mich so, sagst du mal, ja, Autotune hat voll seine Daseinsberechtigung, die Spaßrapper und Ski-Agus haben alle ihre Daseinsberechtigung in der Hip-Hop-Szene. Das ist inzwischen auch Hip-Hop, ist eine andere Facette, ist ein anderer Ast auf diesem Baum. So. Aber ich habe, als ich über so eine Graffiti-Seite bei Facebook gestolpert bin und die Bilder, die ihr seht, die ich da zusammengesammelt habe, glaube ich, würdet ihr mir recht geben und sagt, das geht eher in die Kunstrichtung statt in die Graffiti-Richtung. Und nur weil ein Kunstwerk mit Sprühdose gemacht angefertigt wurde, ist es ja kein Graffiti und so. So, ne? Also man, vielleicht ist es ja auch nur so ein Mittel zum Zweck und diese Betrachtungsweise, ob wir beim Rap oder beim Graffiti sind, nur weil jemand rappt, ist es ja noch lange nicht Hip-Hop. Und nur weil jemand sprüht, ist es noch lange
Da sind wir uns, glaube ich, aber auch einig Graffiti. In dieser Runde.
Und ich fand es halt sehr spannend. Mein Point of View war immer so, wann wächst man irgendwie oder wann möchte man auch? Man wird vielleicht ganz krampfhaft in diese Szene, Hip-Hop-Szene zurückgedrängt von den Medien und allen. Aber eigentlich möchte man ihr vielleicht entfliehen, weil man sagt, ey, ja, ich komme von daher. Ich bin vom Herzen ja irgendwie auch mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden. Aber ich bin dieser ganzen Sache entwachsen. Schaut euch jetzt beim Graffiti, schaut euch doch meine Bilder an. Und ich habe Bilder gesehen, das ist nur ein Auszug davon, wo ich sage, Leute, urban gesehen, stilistisch gesehen. Und ich möchte kein Frevel begehen. Aber es gibt Graffiti-Maler, was die mit ihrer Dose machen. Da sind wir bei Rembrandt, Van Gogh und alle großen Maler aus ihren Epochen. Also ehrlich, also da kann man nicht von ey, geiles Graffiti reden. Also ich glaube, bestimmte modernen, also Kunstfreunde dieser Erde werden bei solchen, es sind ja dann vielleicht immer noch Graffitis. Nein, es sind mit Sprühdose gemachte Kunstwerke, die werden einfach weggeblastet, die mit Hip-Hop noch nie was zu tun hatten und mit Graffiti. Die sehen einfach, wow, was habt ihr da geschaffen? Nicht mit Pinsel und Aquarellfarbe oder Acryl oder was auch immer, sondern mit der Sprühdose und vielen Leuten, so dass man, ob denn man, kann man mit Musik sehen. Es gibt ja auch, das war ja der Clash, wollen wir nicht wieder drüber reden, dass viele Leute werden gebucht auf dem Splash vielleicht, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben, aber ja, ich rap, ich passe da gut rein und das Geld nehme ich gerne mit und wir haben einfach eine gute Zeit. Und beim Graffiti ist es ja ähnlich. Ich glaube, da gibt es sehr viele Parallelen. Und das ist so mein Point of View, diese Sichtweise. Man muss offen sein, dafür auch beide Richtungen zu betrachten, wo es hingeht. Oder wechselt man einfach? Wechselt, das ist der Point of View. Wechselt man und lasst es doch einfach zu. Wechselt man in die Kunstszene, aus der Graffiti-Szene in die Kunst, also von der Hip-Hop-Szene in die Kunstszene, ist doch völlig normal. Und so wäre es vielleicht auch bei der Musik. Lasst ihn noch wechseln. Ja, er rappt noch, aber er wechselt, eigentlich hat er gewechselt. Er hat nicht die Seiten hat er nicht gewechselt, aber er hat eben die Szene gewechselt. Er ist jetzt in der Pop-Szene mit seiner Technik, wie er singt, rappt, was auch immer. Und so. Aber es geht mir mehr ums Graffiti.
Ja, ich wollte gerade, also ich gehe jetzt trotzdem wieder zurück zum Musikalischen, weil ich da gerade eben erst vor kurzem diese ganzen Diskussionen geführt habe, bezüglich dem Splash einfach. Und ich hatte es da mit meinem besten Freund und ich glaube, sein Beispiel war so ein bisschen Sasa und war so, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob du Sasa kennst, aber das ist jetzt auch eine relativ junge neue Künstlerin, wo mich mein bester Freund eben gesagt hat, so, ja, aber immer würdest du sagen, die ist Hip-Hop, würde ich sagen, so, nein, auf gar keinen Fall ist sie, also, die ist nicht Hip-Hop, also, ne, genau das Ding, was du auch gesagt hast, sie rappt, aber sie ist auf jeden Fall nicht Hip-Hop, aber ich finde das auch komplett in Ordnung, weil, also, meines Wissens nach sagt sie von sich selber jetzt auch nicht, also sie schreibt sich ja auch nicht die Hip-Hop-Kultur auf die Fahne. Das macht sie nicht. Also, womit ich ein Problem habe, wenn sich Leute irgendwie, krasse Hip-Hop-Culture-Standing irgendwo hinschreiben, aber keine Ahnung haben von der Geschichte oder von der Kultur im Allgemeinen, weil dann finde ich, kommen wir an einen schwierigen Punkt. Aber das eine, also das andere, wovon wir jetzt reden, also auch diese Artists, die auf dem Splash sind, aber auch diese Kunstwerke, die du da ja quasi rausgesucht hast, das sind ja einfach Kunstwerke, die ein bisschen mehr im Mainstream sind oder einfach für die Allgemeinheit aufbereitet sind oder ja, einfach für die Allgemeinheit gemacht sind und nicht für eine Nische. Und der Mainstream wurde ja schon immer beeinflusst von anderen Kulturen. Also das ist ja auch nicht das erste Mal jetzt. So jetzt ist es ja auch super viel im Mainstream, zum Beispiel auch wieder Techno. Frag mal Leute aus der 90er-Jahre Techno-Rave-Szene, die finden das, glaube ich, auch teilweise gar nicht cool, was da gerade passiert mit deren Subkultur. Also das ist ja ein normales Prozedere, dass Subkulturen irgendwie plötzlich groß werden und dann der Mainstream Teile dieser Subkultur eben auch mit aufnimmt. Und ja, wie gesagt, ich finde, ja, sobald man halt sich nicht selber hinstellt und sagt so, ja, ich bin diese Subkultur, sondern einfach sagt, hey, ich mache Popmusik, ich mache Mainstream-Musik, die beeinflusst ist von diesen Kulturen, finde ich das, meiner Meinung nach, total fein.
Also man soll es auch nicht einschränken. Also ob nun die Hip-Hop-Musik sich erweitert durch poppige Beats oder auch irgendwie Gesang oder ob die Pop-Welt sich erweitert mit Rap, so, ne? Also hat es ja auch nur vereinzelt gegeben, aber was sagt so, fangen jetzt ja auch nicht irgendwie begnadete Sänger an, jetzt zu rappen. Also gerade wenn Sänger rappen, klingt es meistens schrecklich. Aber trotzdem findet der Rap ja einen ganz großen Platz in der Pop-Welt, ohne dass man auch sagen braucht, ja, das ist ja Hip-Hop oder irgendwie, das kommt vielleicht da, aber es ist ja irgendwie, alle Musikarten sich irgendwie so vermischen und sind halt, ist der Point of View, aus welcher Richtung guckt man, welche Sichtweise, wo stellt man sich hin und guckt sich das an und das sollte auch alles sein. Für mich ist immer wichtig, dass man das auch alles, Nico, wir sind uns ja eh einig so, aber wie man das verortet, ist, glaube ich, denn auch...
Lahaine
sage ich schon, aber ich spreche es eh immer falsch aus. Aber bei dem La Haine, sagt man.
La Haine. Film
gesagt. Ohne Französischkenntnis immer La Haine. Habt ihr den Film schon gesehen? Aber das ist vielleicht eine ähnliche Parallele, ne? Wo man sagt, ist das ein Hip-Hop-Film oder nicht? Ist das Popmusik oder ist das Rapmusik? Und wo gehört er hin? Gehört er in welche Kultur ist dieser Film oder diese Musik oder dieses Graffiti verortet? Das ist eher nicht spannend, dass man sagt, geil, voll die Diskussion, lass uns wieder streiten. Sondern ich finde es eher spannend, einen gemeinsamen Austausch zu finden und da so ein ähnliche Sichtweisen nur aus einer anderen Ecke.
Ja, und ehrlicherweise, das ist die Grundlage dessen, dass wir hier zusammensitzen. Winkel, ich glaube, das, was gerade passiert, da draußen angestoßen, und ich will da nicht immer drauf rum, weil das ist falsch, aber aufgrund der Diskussionen, die immer wieder neu aufkommen und MC René sie jetzt mit seinen Sachen auch wieder aktiviert hat, die ja auch genauso schnell wieder verschwunden ist, in den Köpfen war trotzdem weiterhin so Diskussionen führt. Das weißt du, Base, wenn du in deinem Umfeld unterwegs bist und mitkriegst, wer wie wo seine Perspektive auf Hip-Hop hat und Generationenkonflikt und das ist doch nicht mehr Hip-Hop, allem drum und dran. Und Emma, du hast diesen Blick darauf, wenn du junge Generationen begleitest, die ganz anderen Blickwinkel auf das hat, als das Base hat, und du trotzdem merkst, dass da vielleicht aber irgendwie Verbindungen zu dem gleichen Kern bestehen, wo wir wieder beim Hip-Hop-Baum sind. Und ich glaube, das Entscheidende daran ist gerade, dass wir uns einer sehr, sehr spannenden Zeit befinden, wo wir alle als Protagonisten dessen, was gerade ein riesengroßer Pop-Zirkus auch positiv gemeint geworden ist, so ein bisschen darauf aufpassen und jeder ein bisschen seinen Beitrag leistet und vor allen Dingen auch die richtigen Dinge in diese Richtung tut, dass Hip-Hop-Kultur als Ganzes, so wie man es für sich interpretiert, auch weiterhin am Leben erhalten wird und der nächsten Generation übergeben wird. Denn ich habe lustigerweise hier im Vorfeld einen kleinen Podcast mit Lackmann aufgenommen. Ich weiß nicht genau, was vorher kommt. Entweder kommt Lackmann vor oder das kommt davor oder so. Wir haben so quasi einen kleinen Check-in gemacht, haben uns mal ein bisschen unterhalten. Alles egal, das ist ein anderes Thema. Hört euch das an, wenn es kommt. Entscheidend ist aber das Lustige am Ende. Also er erzählt hat, zwei Kinder, 16, 17, 15, 16, glaube ich, die sein Musikindikator sind gerade, wo er alles mitkriegt, was eine junge Generation an Mucke hört. Und ich meinte dann zu ihm, ey Digi, aber eigentlich musst du wissen, muss auch Papa Lackmann eigentlich reingehen und dann nochmal die gute alte Rupert-AG-Platte hinlegen. Meine, ich gebe denen das schon mal, aber die sollen ihren Musikgeschmack ganz alleine entwickeln. Die werden schon irgendwann wieder finden und so, die suchen gerade alle noch so, und das ist ganz weit weg. Da bin ich nicht der Hip-Hop-Onkel, der versucht, die zu judgen dafür, welche Mucke sie hören. Fand ich aber einen geilen Punkt. Mein Game, irgendwie hat Spaß gemacht. Ich habe mir es gerade so vorgestellt, wie LAK da zu Hause sitzt und dann hören die Kinder Pascha nehmen und weiß ich nicht. Ja, oder sind beim 6pm Festival und LAK spielt beim bei der Tapefabrik oder so. Ey, wir haben noch sehr, sehr viele Themen, aber wir sind jetzt eigentlich schon wieder in einer Runde nochmal, und ich möchte, spannend, dass wir das hier regelmäßig hinkriegen. Base, bist du glücklich? Willst du vielleicht noch deinen Hip-Hop-Moment zum Abschluss mit reinlegen? Weil ich finde, das ist nämlich auch etwas Schönes, wo ich gleich noch eine kleine Intro dazu habe. Und den Rest der Themen packen wir ein und nehmen wir fürs nächste Mal.
Ja, gerne. Ich war ein Konzertbesuch tatsächlich vor ein paar Tagen. Obwohl heute am Tag der Aufnahme, ganz kurz, der Tag dieser Aufnahmetag dieses Podcasts ist ja eigentlich unser Hip-Hop-Moment. Der 11. August.
11. August.
Ja, aber das ist
auch witzig, dass wir nicht, ja. Wir haben gar nicht drüber geredet, so am Ende jetzt nochmal.
Das Wichtigste an diesem Tag ist eigentlich, und das meine ich mit aus purer Liebe,
gar nicht,
ob Falk Schacht ein Posting gemacht hat.
Ach so. Ja, darauf ganz kurz, 30 Sekunden. Es wurden extrem wenig Postings.
Falk Schacht hat kein Posting gemacht.
Die Amis so langsam von der Uhrzeit um die Ecke. Aber egal, daran soll es ja gar nicht scheitern.
Dann hat Hip-Hop nicht Geburtstag, wenn Falk Schacht keinen Post gemacht hat.
Aber Happy Birthday, Hip-Hop.
Dann hat er heute nicht Geburtstag.
Hip-Hop. Und danke für alles. Hip-Hop-Moment, Evidence-Konzert, und das so Emma, ich glaube, wir hatten hier im Vorwege, ne, Tapefabrik, die Leute auf der Bühne, die spielen nur so eine untergeordnete Rolle. Eigentlich sind die Leute, die man auf solchen Veranstaltungen, Konzerten oder Festivals trifft und sich austauscht. Das ist die Community, dieser Community-Gedanke, nicht zwischen Bühne und vor der Bühne, sondern alles vor und hinten und links und rechts und draußen und drin. Das macht es so spannend. Und ich war bei Evidence in Hamburg-Knust jetzt vor ein paar Tagen und man trifft dann viele gleichgesinnte, coole Leute, die man lange nicht kennt, oder über ein, zwei Bekannten schleppen Leute an und lernt man neue Leute kennen, und das finde ich immer ganz cool und genießt ein hammergeiles Konzert. Also Evidence hat abgeliefert, war richtig, richtig dope, aber auch einfach dope, da die Vibes zu fühlen, dass da ziemlich viel Liebe für die
Hip-Hop-Musik
und allgemein für die Hip-Hop-Kultur.
Ja, an der Stelle, ich expose ihn einfach an der Stelle, hat mich, ja, kann ich sogar, weil er es öffentlich gepostet hat. Pimpf, auch so Freund des Hauses, Rapper, die ihn nicht kennen, das ist Katastrophe, ihr müsst ihn alle kennen, wenn nicht, checkt ihn aus. Großartiger Mensch, geiler Typ, Hip-Hop, fragt mich nach Evidence-Tickets. Und das war so, das hat nicht auf meine Bingo-Karte gepasst. Und er postet dann auch selber mit irgendwie einer der geilsten Rapper, es ist mein, so wirklich so quasi sich fast...
Ich war gerade am überlegen, irgendjemand war da auch.
Ja, so ein bisschen cringe und es tut mir leid.
Der war da auch und war so, ja. Ey, mein Hip-Hop-Moment oder keine Ahnung, bestes Konzert des Jahres. Ja, ja, genau. Ach, da, ja, stimmt, das war Pim. Ich habe gerade noch überlegt, wer war denn auch noch da?
Stimmt. Ich hatte nur so gehört, so, ja, Evidence spielt, denn ich hatte ein bisschen aufgelegt vorher noch und nach Aftershow, aber meist sind die Konzerte ja schnell weg. So, und dann, dann und dann geht's los, dann ist Aftershow. Ich so, hä? Stunde, 15 Minuten? Okay. Und dann lagen da so Zettel rum, die ich auch gesehen hatte von seiner Playlist, von seiner Tracklist, was er spielt, also 22 Songs oder so. Ich so, Leute, Stunde 15? Ja, der spielt nur so eine Stunde und zwei, drei Zugaben. Und das waren dann über 20 Songs, also nicht so in Spotify-Manier, aber so einfach so die Banger, kurze Minute, zwei Minuten eine Hook rausgeballert und dann so Druckbetankung für die Fans. War so richtig gut. Also manchmal ist das auch zu langatmig, die Songs immer bis zum Ende durchspielen. Macht ja kaum noch einer. Und das war richtig gut. Das war einfach so
im Zeitraffer. Das heißt, und dann schließe ich, der Hip-Hop-Moment von Boogie Down Bass in dieser Ausgabe war ein Evidence-Konzert, wo Evidence die Songs auf Spotify-Niveau durchgeballert hat.
Ich wollte gerade sagen, aufbereitet für die TikTok-Gehirne.
Für TikTok-Gehirne. Lustiges Bild, mit dem wir euch alleine lassen. Wir hören uns wieder.
Genau.
So schnell wie möglich. Vielleicht dauert es, ich bin jetzt erstmal im Urlaub, aber danach kriegen wir hin.
Bestimmt.
Dann gibt es wieder eine Folge Love and Hate. Emma, ne, Pflichttermin, trägst den Kalender ein, alles andere drumherum weg, ne, du weißt, denn... Du bist das wichtigste Element in dieser Runde hier, damit wir beiden Typen hier nicht die ganze Zeit uns erzählen, wie cool Hip-Hop ist.
Ja, wir müssen uns bald, ich fange nochmal an zu studieren, wir müssen uns da bald
einen
Stundenplan anpassen, aber dazu irgendwann anders mehr. Wir kriegen das hin.
Oh, Hip-Hop, bei Michi.
Nee, fast, ich studiere Musikbusiness.
Dann auch Hip-Hop.
An der Poppe in Mannheim.
Ist doch fast das Gleiche.
Ja.
Nee. Leute, es war mir eine Freude.
Ich versuche,
bis danke, Hip-Hop dass ihr beiden da wart. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Backsman Love and Hate. Plan. Tschüss.
Macht's gut.
Peace. Backspin.